Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich bin euer Host Sebastian Cannavis und wir sind frisch aus Finnland zurück und ich freue mich sehr, dass mein Gast heute Zeit gehabt hat. Und zwar ist das Lukas, der für die 173. Off-the-Path-Podcast-Folge mit mir über seine Alpenüberquerung von Salzburg nach Triest spricht. 499 Kilometer ist er gewandert, 28 Tagesetappen insgesamt. Und ein riesengroßes Abenteuer. Wenn ihr das, worüber wir sprechen, auch nochmal irgendwie sehen wollt, dann schaut unbedingt vorbei. Die Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter www.offthepath.com/Folge173. Da haben wir ganz, ganz viele Bilder für euch hinterlegt und natürlich den Instagram-Kanal von Lukas verlinkt, damit ihr ihm auch noch mit Fragen im Nachhinein bombardieren könnt, falls ihr jetzt inspirierend sein solltet oder danach inspiriert sein solltet, diese Reise nachzumachen oder was Ähnliches zu machen. Da könnt ihr ihm nochmal genau schreiben. Ganz genau. Also, das ist heute die 173. Off the Path Podcast-Folge und das bedeutet nochmals zur Erinnerung alle Infos unter www.offthepath.com/Folge173 und nun ganz viel Spaß. So, hallihallo Lukas, wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen Sebastian, hi.
Schön, dass du da bist. Wir haben es jetzt endlich geschafft, wir haben ein paar Versuche gebraucht, aber deshalb wird die Folge hoffentlich umso besser.
Alle das guten hoffe
Dinge,
ich auch.
Und alle guten Dinge sind 10, weiß ich nicht. Wir sprechen über deine Alpenüberquerung. Mhm. Wann hast du die gemacht?
Die habe ich gemacht im Juni diesen Jahres.
Also relativ frisch. In der Corona-Pause quasi. Geht ja gerade wieder ganz gut ab, ne?
Das kann man so sagen. Ich habe im Prinzip als so nach dem Winter die ersten Lockerungen dann kamen, bin ich dann auch erstmal direkt eine Woche in die Alpen runtergefahren, um mich vorzubereiten. Und genau, eigentlich dann Anfang Juni, als dann so wirklich die Pause, die Corona-Pause dann auch losging, bin ich dann auch zur Alpenüberquerung gestartet.
Wo kommst du her oder wo lebst du?
Ich komme aus Weiden in der Oberpfalz, also aus Bayern.
Ja, aber ist dennoch ein kleines Stückchen in die Berge und so hohe Berge habt ihr ja nicht. Also man muss man dann schon so ein bisschen, also du bist jetzt nicht so geübt in der Höhe und hast sowas vorher noch nicht gemacht.
Doch, habe ich. Ich habe jetzt noch nicht direkt eine alpine Mehrtagestour habe ich noch nicht gemacht. Allerdings so Bergsteigen und so weiter habe ich dann schon immer wieder mal gemacht. Aber halt eher als Tagestour.
Okay, wie bist du auf die Idee gekommen? Jetzt muss ich aber unbedingt mal, ich glaube, du bist von Salzburg nach Triest gelaufen, ne?
Genau, ja.
Wie viele Kilometer sind das?
Das sind 500 circa.
Das ist nicht wenig. Die meisten machen Oberstdorf-Meran, das ist relativ kurz. Du hast dich für die längere Strecke entschieden.
Ja, das ist richtig.
Also, wie bist du auf die Idee gekommen? Warum wolltest du das unbedingt machen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, der Grund ist der, weil ich wollte eigentlich wirklich die Alpen von wirklich von Nord nach Süd komplett durchwandern. Bei Oberstdorf Meran, sage ich mal, überschreitet man so diesen Hauptkamm hauptsächlich. Aber ich glaube, was für mich den Reiz auch einfach ausgemacht hat, ist, dass man da von einem Kulturraum auch in den anderen kommt. Also man fängt ja in Deutschland an und wandert dann wirklich durch, ja, durch drei Länder, bis nach Italien, was ja dann auch ein völlig anderer Kulturraum ist. Und genau, ich denke, das hat bei der Strecke auch einfach den Reiz ausgemacht. Und halt, dass man auch wirklich mal längere Zeit draußen ist, wegkommt und ja, auch mal wirklich in diesen Flow reinkommt.
Wie anstrengend war das?
Also ich sag mal, von anstrengend bis schrecklich.
Okay.
Ja.
Also schrecklich will ich gleich alles hören. Fangen wir mit anstrengend an. Also nein, fangen wir mal an mit der Vorbereitung. Also ich meine, du hast ja dann im Frühjahr die Idee gehabt, das zu machen, hast dich ein bisschen darauf vorbereitet. Aber wie bereitet man sich denn auf so eine Alpenüberquerung denn vor? Das ist ja schon noch ein bisschen was anderes als eine Hüttenwanderung. Ich meine, du hast natürlich viele Täler und viele Orte, wo du halt irgendwie Proviant wieder auffüllen kannst, aber manchmal bist du vielleicht ein bisschen länger unterwegs. So denke ich, stelle ich mir das zumindest auf der Strecke vor, wenn man so lange unterwegs ist. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Also ich sage jetzt mal, es gibt zur Vorbereitung für die Alpenüberquerung gibt es jetzt keinen Trainingsplan in dem Sinn, sondern man muss da eigentlich selbst für sich auswählen, was man braucht oder wo die Schwächen sind und die versuchen auszugleichen. Und ich denke mal, für jemanden, der jetzt nicht aus dem Alpenraum kommt, ist wirklich die Anstiege das Schwierige. Weil wandern kann ich. Ich war auch schon in Schweden und in Grönland bei Fernwanderungen, das kann ich gut. Aber ich denke, das Schwierige sind wirklich die Anstiege, die verkrafte ich nicht so gut. Und da muss ich genau das üben, was ich nicht kann. Und das habe ich dann einfach gemacht, indem ich dann wirklich in die Alpen gefahren bin und mir da einfach Touren dann ausgesucht habe, wo ich viele Höhenmeter zu gehen habe. Also wo es viel hoch geht und das dann üben einfach. Genau.
Jetzt ist jeder anders, ne? Ich habe zum Beispiel wahnsinnige Probleme immer, also bergauf ist relativ easy, also anstrengend, klar, aber ist okay. Und bergunter, oh, da quäle ich mich immer mega. Und wie du sagst, da muss man sich halt eben auf darauf vorbereiten, was man eigentlich nicht so gut kann.
Genau, ja.
Was war so der anstrengendste Anstieg oder der höchste Anstieg, den du dann machen musstest? Also ich meine, ich kann mir so ungefähr die Route vorstellen von Salzburg nach Triest. Also die geht ja so südwestlich, nee,
Ja, genau.
östlich, östlich.
Südöstlich, genau.
Und also wie hoch sind da die Berge? Welche markanten Berge bist du da gewandert?
Also die beiden höchsten Berge, die ich bestiegen habe auf der Route, war dann, also ich sage jetzt mal, auf der regulären Route ist der höchste Berg der Hohe Sattnick, der ist so bei 2700 Höhenmeter. Und ich habe allerdings noch den Triglav mitgenommen in Slowenien und der ist dann, glaube ich, bei 2,8 knapp, genau 2800 ist er. Und das waren so die beiden höchsten Punkte, kann man sagen, ja.
Durch Slowenien musstest du also auch.
Ja.
Also dann du wanderst von Österreich
Genau.
rüber Richtung was ist denn das da unten?
Also man startet in Salzburg und dann geht man erstmal durch ein Stück durch Deutschland, also durch Berchtesgaden. Dann wieder nach Österreich, durchquert Österreich einmal komplett. Und dann macht man mal so einen kurzen Schlenker durch Italien, also durch Tavisio hieß das, und dann geht man direkt in die Julischen Alpen hinein, um dann eigentlich wieder nach Italien rauszugehen. Ja. Also man nimmt die Julischen Alpen noch mit. Man hat auf der Route insgesamt drei Nationalparks, also Hohe Tauern in Österreich, Berchtesgaden in Deutschland und Triglav in Slowenien.
Alles sehr schöne Nationalparks.
Ja, wunderschön, alle drei.
Also ich wüsste jetzt nicht, welcher der schönste ist. Die sind alle so unterschiedlich und also wirklich so wunderschön zum Wandern und um anzuschauen. Also das ist schon irre.
Und um auf deine Frage zurückzukommen, also der höchste Anstieg, das war tatsächlich an einer Stelle, wo ich es jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Und zwar war das in Kärnten in der Kreuzeckgruppe. Und da sind wir in Stall, also in Stall im Mölltal gestartet und sind dann zur Hugo Gerbers Hütte gelaufen. Und das waren tatsächlich knappe 1700 Höhenmeter Anstieg. Also das war richtig heftig. Und man muss dazu sagen, die Kreuzeckgruppe, das ist die am wenigsten begangene Berggruppe in Kärnten. Also wir waren da wirklich komplett alleine unterwegs, sind niemandem begegnet. Und also der Anstieg, der war schier endlos. Man geht am Anfang endlose Serpentinen nur durch Wälder und das ist dann auch von der Psyche her ist das richtig zermürbend, einfach weil man die ganze Zeit nur Wald sieht. Also man sieht, man hat keine Aussicht, man hat nicht so dieses tolle Bergpanorama. Erst so die letzten 500 Meter, da hat man dann Aussicht, aber die ersten 1000 Meter hast du erstmal gar keine Aussicht, sondern du gehst wirklich nur durch einen Forst auf Forstwegen. Und das war psychisch, fand ich das richtig zermürbend. Und das war dann auch das erste Mal, dass ich wirklich auch ernsthaft überlegt habe, abzubrechen. Ich habe es dann nicht gemacht, ganz einfach aus dem Grund, weil dann hätte ich ja die 1000 Meter wieder runterlaufen müssen. Also ich habe dann sozusagen die Flucht nach vorne angetreten und ja, habe mich dann noch durchgebissen, durchgekämpft und dann ging das.
Wenn du jetzt abgebrochen hättest, hättest du nur diesen Anstieg abgebrochen und nicht die ganze Wanderung.
Ich glaube, wenn ich abgebrochen hätte, dann hätte ich die Wanderung abgebrochen.
Okay. Hast du mal eine Abkürzung genommen? Also einen Bus oder so um den Berg herum?
Nein, keiner.
Also immer alles zu Fuß. Und jetzt du hast jetzt von wir gesprochen. Mit wem warst du denn unterwegs?
Ich bin alleine gestartet in Salzburg. Ich habe dann beim Alpenhauptkamm habe ich dann auch einen anderen Wanderer kennengelernt. Und mit dem war ich dann, ja, circa eine Woche waren wir dann zu zweit unterwegs. Und sind eigentlich so bis zur italienischen Grenze sind wir gemeinsam dann gegangen. Und er ist dann Richtung Dreizinnern abgebogen und ich bin dann weiter Richtung Süden. Also das ist ja so, ich bin, wie gesagt, alleine losgelaufen, aber man trifft immer wieder Leute. Also man, so wirklich alleine ist man eigentlich nie.
Das ist cool. Also ich meine, du hast dann halt jemanden gefunden, der halt auch so eine Alpenüber. Also ich meine, klar, machen natürlich mehrere Leute. Also wir machen sowas nicht. Entsprechend finde ich das immer cool, wenn man sowas macht. Und dass es halt eben mehrere gibt, die das gleichzeitig machen und dann einfach zusammen sich tun. Sowas hört man normalerweise so immer nur so von Pilgerern, die halt auf dem Jakobsweg jemanden treffen und dann eine Woche mit jemandem laufen. Aber klar, in den Bergen, why not?
Ja, aber das ist tatsächlich ähnlich. Also ich meine, die Route, die ist ja auch bekannt. Also es gibt einen Wanderführer ja auch dafür. Und wenn man da wirklich dann gemeinsam als Gruppe starten kann und gemeinsam ans Ziel kommt, also das ist eine unglaublich geile Erfahrung ist das, wenn du da wirklich gemeinsam die Alpen überquerst mit Leuten, die du vielleicht vorher noch gar nicht gekannt hast. Und da entstehen Freundschaften, die wirklich über alles hinausgehen. Ja, also den Mann, den ich da kennengelernt habe, da muss ich sagen, der ist schon über 60, ist gerade in Rente gegangen und ich, ja, mit meinen zarten 28 Jahren zu diesem Zeitpunkt, das ist dann wirklich auch so eine Männerfreundschaft, die da entstanden ist mit Menschen, die eigentlich an völlig unterschiedlichen Abschnitten im Leben stehen. Und aber man kann da unglaublich viel mitnehmen und lernen von diesen Leuten, ja.
Das
Wenn man
glaube
sich
ich
darauf
sofort.
einlässt, ja.
Ja, klar, natürlich, wenn man offen dafür ist. Wie hast du das denn? Also als allererstes hast du gesagt, der ist ja relativ bekannt. Also Salzburg nach Triest. Wie heißt denn dieser Wanderweg?
Das ist die Alpenüberquerung Salzburg-Triest direkt.
Okay,
Ja.
okay. Hat also kein GR irgendwas oder sonst was Namen.
Nein, das also ich kann auch ruhig sagen, wer der Gründer ist. Der Gründer ist Christoph Herrmann. Der hat auch diesen Wanderführer dazu geschrieben. Und genau.
Und du hast 5 Wochen dafür gebraucht. Wie lange gibt dieser Reiseführer vor? Oder was ist so die Empfehlung? Braucht man dafür normalerweise länger? Oder
Also die Route hat 28 Etappen normalerweise. Ich habe auf der Überquerung jemanden getroffen, der hat es auch in 3 Wochen geschafft. Aber das ist absoluter Wahnsinn. Also in 3 Wochen, glaube ich, um das hinzukriegen, da musst du körperlich mehr als fit sein. Und der hat zum Beispiel die letzten, also den letzten Abschnitt hat der 70 Kilometer an einem Tag gemacht. Also was absoluter Wahnsinn ist. Aber ich sage jetzt mal so, für den Otto Normalbürger sind 28 Tage eigentlich vorgesehen. Ich habe dann eben ein bisschen länger gebraucht, weil ich mir, erstens, weil ich die Zeit hatte, muss man auch dazu sagen. Und weil ich auch immer wieder einen Ruhetag dann eingelegt habe. Ja, oder dann auch mal so Sachen gemacht habe, wie mal den Triglav besteigen, ja. Oder auch mal eine Tagestour machen abseits der Routen. Also ich habe dann auch versucht, da wirklich so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dass man da nicht 4 Wochen lang jeden Tag nur wandert, sondern auch immer wieder mal auch andere Eindrücke dann bekommt.
Ja, klar. Wie hast du hauptsächlich im Zelt geschlafen oder hast du auf Hütten geschlafen?
Ich habe auf Hütten hauptsächlich geschlafen und wenn man halt dann im Tal ist, in den Dörfern, dann meistens in Pensionen.
Ist ja dann auch nicht so ganz günstig, ne? So eine Hütte ist, auch wenn man halt im Alpenverein ist, kostet, also das summiert sich dann schon, ne?
Das summiert sich am Ende, ja. Also
Also
ich sage
ich
jetzt
finde.
mal, ich würde jedem empfehlen, der so eine lange Route macht, die halt wirklich dann auch über eine Woche hinausgeht. Da sollte man dann auch wirklich mal drüber nachdenken, ob man dann auch eine Mitgliedschaft im Alpenverein oder muss jetzt nicht der Alpenverein sein, können auch die Naturfreunde sein oder so, dass man halt da wirklich einfach dann auch den Rabatt auf den Hütten mitnehmen kann.
Der summiert sich
Also
nämlich. Also ich meine, was
enorm.
kostet so eine Durchschnittsnacht? Das sind doch meistens immer so 30 € Halbpension.
Ja, genau. Halbpension waren immer circa 30 Euro, aber ohne Getränke. Also Getränke muss man natürlich dann extra bezahlen. Und Mittagessen muss man ja auch irgendwo. Man könnte jetzt theoretisch schon sich sein Essen dann auch selbst mitnehmen und draußen kochen. Habe ich jetzt nicht gemacht, einfach aus Gewichtsgründen, weil du dann natürlich auch das Essen natürlich auch einen ganzen Tag mit dir rumtragen musst. Und wenn man da jetzt 1700 Höhenmeter hat, ja, ist dann schwierig.
Ja, absolut. Also
Aber
das summiert sich halt auf jeden Fall ordentlich. Und natürlich brauchst du auch noch eine ordentliche Ausrüstung, die ja auch nicht günstig ist. Desto weniger es wiegt, desto teurer wird es.
absolut.
Also ich glaube, so ein Strandurlaub ist meistens günstiger. Weißt du so ungefähr, was sich diese Reise oder diese Alpenüberquerung gekostet hat?
Also ich würde jetzt mal, wenn ich es jetzt ganz grob überschlage, wenn ich die Ausrüstung, die Übernachtungen, An- und Abreise, finde ich, kommst du insgesamt circa auf 2,5.
Ja.
Also du kannst, sage ich mal, ungefähr pro Tag kannst du ungefähr 100 € rechnen. Mit allem.
Ja, das ist nämlich immer dieses Krasse. Du bist eigentlich die ganze Zeit draußen, bewegst dich, also du bist zu Fuß unterwegs, kein Auto, kein Bus, kein Zug, kein Flieger, der dich von A nach B transportiert. Und trotzdem ist es am Ende ein sehr teures Abenteuer.
Unterfangen, ja. Also
Also,
das läppert sich wirklich, das muss man echt sagen.
Komm, ich lauf mal eben los. Wie hat Habe Kerkeling gesagt, komm, ich bin dann mal weg oder ich
Bin dann mal weg, ja.
und alles schön und alles easy muss man sich auch leisten können.
Also also ich dachte damals auch, als ich mit dem Fernwandern angefangen habe, dachte ich auch so, ja, das ist günstig. Aber wenn man das mal wirklich eine Zeit lang betreibt, stellt man fest, so, also es geht dann doch ein bisschen ins Geld, ja.
Naja,
Aber
man könnte natürlich alternativ im Zelt schlafen
ja.
und sein Essen dabei haben, aber das ist natürlich auch auf eine andere Art und Weise dann wieder krass, weil es halt eben, wie du gerade gesagt hast, einfach schwer ist, ne? Wenn du dann deine 1700 Höhenmeter mit ja, Essen und Trinken und Zelt, das sind auf jeden Fall nochmal mindestens 5 Kilo mindestens, Das ist einfach auch viel anstrengender.
Ja, ich würde an der Stelle natürlich auch dazu sagen, dass jetzt das Zelten, gerade auf der Route, muss man ja sagen, man ist ja häufig auch in Nationalparks dann unterwegs, wo das Zelten dann sowieso nicht erlaubt ist.
Klar, das ist immer das Nächste. Das ist klar,
Genau, ja,
natürlich.
also gerade im Berchtesgaden ist das ja auch ein Riesenproblem momentan, weil halt viele Leute sich da einfach nicht an die Regeln halten und da halt wirklich dann auch die Natur zerstören. Und das ist ja auch
Absolut.
so ein Thema, dass man wirklich Overtourism in manchen Alpenregionen hat. Auch der Triglav ist ein Nationalpark, der fast zu voll ist mittlerweile. Und deswegen ist das wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich da einfach an die Vorgaben von der Nationalparkverwaltung hält. In der Kreuzeck-Gruppe zum Beispiel, da wäre es jetzt weniger ein Problem. Einfach weil das die am wenigsten begangene Berggruppe in Kärnten ist. Und da wird das jetzt wahrscheinlich auch niemanden stören.
Ja, klar. Aber nee, du hast ja absolut recht. Also ich meine, das soll jetzt hier gar keine Empfehlung sein, das mit Zelt zu machen. Im Gegenteil. Ich finde das schon auch richtig so, weil besonders solche Routen, die sehr beliebt sind und auch Orte, die beliebt sind, da muss man sich einfach an diese Sachen halten, weil du dadurch viel zu viel kaputt machst. Das ist schon richtig so. Also ich meine, du bist ja auch sehr viel alpin unterwegs. Hast du damit vorher schon Erfahrungen gehabt? Hast du dich da irgendwie extra darauf vorbereitet, auf diese Gefahren, also Lawinen, also Steinlawinen, Muren? Hast du, wie nennt sich das, ein Garmin InReach vielleicht dabei gehabt für einen Notfall?
Jetzt sprechen wir ein relativ heikles Thema an. Also ich sage jetzt mal, ich bin so jemand, ich bin eigentlich immer so mit meinen Aufgaben bin ich gewachsen. Also ich bin ja vor einigen Jahren ja alpin noch völlig unerfahren gewesen. Und mit der Zeit, sage ich mal, lernt man dann so einzuschätzen, okay, was kann ich, was kann ich nicht. Es war jetzt bei Salzburg-Triest war die Schwierigkeit oder das, was mir persönlich die meisten Probleme gemacht hat. Ich war relativ früh im Jahr unterwegs, also Juni ist in den Bergen relativ früh, muss
Ja,
man
da hast du
wirklich
schon noch
sagen.
Schnee oben.
Ordentlich, ja. Und vor allem, was zu allem Unglück noch dazu kam, war, dass der Winter 2019, 2020 ein unglaublich schneereicher Winter war. Also wir hatten im Steinernen Meer und in den Hohen Tauern, auch im Triglav, lag einfach noch unglaublich viel Schnee. Ich konnte zum Beispiel jetzt auch den Weg über den Kreuzeckgrat, der eigentlich auch mit als schönster Teil der Route galt, konnte ich dann gar nicht gehen, einfach weil da noch so viel Schnee oben drauf lag. Und die Hüttenwirte, die haben uns da wirklich eindringlich davon abgeraten, die Route zu nehmen. Also ich musste dann auch manchmal wirklich Umwege gehen, was unglaublich frustrierend war. Aber ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, es war trotzdem schön. Aber der Schnee, der hat mir da richtig das Leben schwer gemacht, vor allem am Alpenhauptkamm. Weil ich zwar, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, war ich bisher immer nur im Sommer unterwegs. Und gerade am Alpenhauptkamm, da war es dann so, da lagen unglaubliche Mengen an Neuschnee. Also wenn man oben war, da war wirklich noch Winter, tiefster Winter. Und da war ich auch nicht ausgerüstet dafür. Also ich hatte jetzt keinen Pickel dabei, keine Grödel dabei. Also für die, die es jetzt nicht kennen, Grödel, das sind so Leichtsteigeisen sind das. Und die würde ich auch jedem empfehlen. Also wenn das so früh im Jahr ist und wenn das so schneereich war, also Leute, nehmt unbedingt Grödel mit. Das kann euch wirklich die Tour retten oder im Zweifelsfall auch mal das Leben retten, ja.
Absolut.
Und genau, also ich hab's dann trotzdem geschafft, aber da waren dann doch einige Passagen dabei, wo ich wirklich dann ordentlich Muffensausen hatte.
Also ich habe schon Leute abstürzen sehen mit Grödel
Ja.
und ohne.
Ja.
Also wenn du da so über so ein Eisfeld, ein steiles Eisfeld läufst und nicht so trittsicher bist, dann hilft das halt schon. Also das sind auf jeden Fall Must-Haves. Pickel habe ich selten dabei, nie dabei, aber Gürtel sind schon, also für alle die nicht wissen, was es ist, ist so quasi, du hast ja gerade ganz kurz angesprochen, das sind so Eisen Sandalen, die du über deine Wanderschuhe
Genau,
packst,
ja, die
einfach
wiegen relativ wenig,
um
also
besseren Halt zu haben.
Genau, ja. Also man Vorteil ist einfach, wenn jetzt mal wirklich die Oberfläche leicht vereist ist, oder wenn man jetzt wirklich über Schneefelder drüber muss, geben die einfach nochmal so einen zusätzlichen Halt. Aber man muss da wirklich trotzdem aufpassen. Das ist keine Garantie. Also
Nee,
ich sage immer,
man
man.
muss auch noch, man muss damit auch noch gut laufen können. Also
Genau,
auch wissen,
absolut.
wie man die verwendet. Wie gesagt, ich habe auch schon Leute gesehen, die damit abgestürzt sind. Und es ist wirklich irre, wie schnell ein großgewachsener Mann ein Eisfeld runterrutschen kann. Und dann unten einfach alles aufgerissen ist, weil Eis ist richtig, richtig, richtig gefährlich. Re Tut auch richtig weh. So ein Eisfeld runterzurutschen tut richtig, richtig weh.
Das ist kein Spaß,
Und das ist schon immer krass. Ich bin ja ein großer Natur- und Tierfreund. Ich liebe wilde Tiere. Hast du auf dieser Tour irgendwas Besonderes gesehen?
was Besonderes eigentlich nicht, da hatte ich leider nicht das Glück. Ich hatte in Slowenien eigentlich gehofft, mal einen Bären auch mal zu Gesicht zu bekommen. Das Glück hatte ich nicht. Man hat halt unglaublich viele Murmeltiere, auch unglaublich viele, ja, so diese typischen Bergbewohner, sage ich jetzt mal, Steinböcke, ja, auch mal einen Adler dann zu Gesicht bekommen, verschiedene Vogelarten einfach. Aber jetzt so vom Großwild her hatte ich da leider weniger Glück dieses Jahr.
Sind die Alpen natürlich ja sehr bewohnt und sehr wenige Tiere leben da mittlerweile noch, ne?
Ja.
Ist natürlich schon alles irgendwie weg. Wenn du jetzt sowas in Kanada durch die Rocky Mountains machen würdest, dann hättest du wahrscheinlich keinen Bock mehr auf Bären gehabt.
Ja, da versucht man ja eher da die Begegnung zu vermeiden.
So ist das.
Meistens, ja, aber in den Alpen da freut man sich da noch richtig drüber, ja.
Ja, ich glaube, Triglav ist fast schon noch ein bisschen zu nördlich für Bären. Da musst du südlicher für sein in Slowenien. Aber die haben da auch richtig viele. Richtig, richtig viele. Also ich habe mal eine Bären-Safari in Slowenien gemacht. Ich habe leider keine gesehen, aber ich habe sehr viele Spuren gesehen. Das war schon echt krass, wie viele die da haben.
Auch Wölfe, soweit ich weiß. Da bin ich mir jetzt allerdings nicht mehr sicher. Aber ich glaube, vereinzelt haben sie auch Wölfe noch.
Ja.
Oder wieder. Da bin ich mir jetzt
Ja.
aber absolut nicht sicher.
Ja, das ist schon ziemlich cool. Was war denn so das Highlight dieser Wanderung? Was ist so ein Ding, wo du sagst, boah, ey, dieses Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Die Unterhaltung mit dem Herrin, mit dem du halt irgendwie eine Woche unterwegs warst, oder war das ein besonderer Sonnenaufgang, Untergang, oder gibt es mehrere Sachen?
Also das absolute Highlight war für mich eigentlich die Besteigung des Triglav. Das war wirklich so mein Highlight. Erstens, weil es wirklich auch der höchste Punkt der Tour war. Dann, weil ich eigentlich 2 Jahre zuvor schon geplant hatte, den Triglav zu besteigen. Und das Coole war, ich habe auf der Hütte vom Gipfel habe ich dann auch zwei Österreicher kennengelernt und habe mich halt auch mit denen ein bisschen angefreundet und wir haben dann eigentlich beschlossen, dass wir wirklich ganz, ganz früh aufstehen und den Triglav quasi bei Nacht oder bei Dunkelheit besteigen und uns dann vom Gipfel aus den Sonnenuntergang anschauen. Und das haben wir dann auch tatsächlich geschafft. Also wir sind dann bei finsterer Nacht mit Kopflampen dann losgezogen, sind raufgestiegen im Dämmerlicht. Und als wir dann wirklich am Gipfel oben waren, ist die Sonne dann aufgegangen und das war der Wahnsinn. Also am Triglav, da sind ja normalerweise unglaublich viele Leute oben auf dem Gipfel. Das ist der höchste Berg Sloweniens, ist einer der Seven Summits der Alpen. Und man sagt auch immer, man ist nur ein echter Slowene, wenn man oben war. Also dementsprechend voll ist es da tagsüber. Und wir hatten wirklich klare Sicht. Es war unglaublich windig, unglaublich kalt, aber das war so wunderschön. Und das war eigentlich mein absoluter Höhepunkt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Sehr cool. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich liebe es, Sonnenaufgänge oben auf dem Berg. Das ist einfach was ganz Besonderes.
Das ist der Hammer,
Wenn halt das ganze Land unter dir quasi so von der Sonne geküsst wird und du der Erste bist, der die Sonnenstrahlen quasi sieht, das ist schon echt was ganz Besonderes.
Das würde ich auch jedem empfehlen, das irgendwann mal im Leben auch mal auszuprobieren. Also
Und
das ist der
auf
Hammer.
dem Triglav hast du oben auf einem der Biwaks oder auf einer Hütte geschlafen?
Ich habe in der Hütte geschlafen, ja. Normalerweise muss man die Hütten im Triglavgebiet auch Wochen und Monate im Voraus buchen. Da muss ich sagen, hatte ich jetzt durch Corona, war das jetzt natürlich deutlich weniger ausgelastet und ich habe einen Tag vorher angerufen und habe dann auch tatsächlich da noch einen Platz bekommen.
Das ist natürlich auch extrem viel Glück, ne?
Extrem viel Glück. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch die Hütten nicht alle vorgebucht, einfach weil ich flexibel bleiben wollte. Ich habe meistens immer nur so ein, zwei Tage im Voraus mir die Hütten oder die Unterkünfte dann online gebucht, beziehungsweise telefonisch. Und ich hatte immer Glück. Immer.
Ja, also ich glaube, so also vor Corona und vermutlich halt auch in den nächsten Jahren wirst du wahrscheinlich schon im Frühjahr deine Tour planen müssen und alles reservieren müssen, oder?
Ja, normalerweise, also ich kenne es auch so, die meisten buchen das wirklich mindestens 2 Wochen im Voraus.
Naja, das ist nämlich, also
Also gerade in den Nationalparks Berchtesgaden und im Triglav, also unbedingt vorreservieren.
ja, ich erinnere mich, also ich meine, ich habe ja keine Alpenüberquerung gemacht, aber ich mache ja viel Hüttenwanderungen von Hütte zu Hütte und passiert mir halt eben auch total oft oder ab und zu, dass ich halt meine Tour um ein paar Tage verschieben muss von nach vorne nach hinten, weil halt alle Hütten voll sind und ich halt keine
Absolut.
Alternative finde, ne? Klar, kann natürlich halt irgendwie deine Isomatte und deinen Schlafsack mitnehmen und dann halt irgendwo auf dem Boden schlafen in der Hütte oder vor der Hütte, aber
Bequem ist das nicht.
hast du sowas überhaupt dabei gehabt?
Also einen Schlafsack hatte ich einen dabei, das war auch vorgeschrieben dieses Jahr. Normalerweise nimmt man ja bei so Hüttentouren immer nur so einen Hüttenschlafsack mit, so ein
So ein
Inlay.
Inlet, ja, genau.
Genau. Dieses Jahr war es jetzt allerdings so, dass halt Corona-bedingt die Hütten vorgeschrieben haben, dass du halt deinen eigenen Schlafsack mitnimmst, einfach weil die oben auf den Hütten nicht waschen können. Und deswegen, das war dann auch nochmal zusätzlich Gewicht. Und ich sage jetzt mal, im Notfall hätte ich jetzt auch mal eine Nacht draußen verbringen können. Also ich habe auch einen kennengelernt, der hatte einfach so eine leichte Isomatte dabei, einen Schlafsack dabei. Und der hat dann da auch mal wirklich eine Nacht draußen verbracht, hat dann einfach irgendwo auf dem Weg seine Isomatte hingehauen und hat dann da die Nacht verbracht, unter den Sternen dann geschlafen. Das war, also das kann man auch machen. Also die Option hätte ich gehabt, habe es dann allerdings nicht gebraucht.
Ja, so jetzt haben wir ganz kurz über die Höhepunkte gesprochen gehabt. Was war denn so? Also, du hast ganz kurz gesagt, ein Tiefpunkt war auf jeden Fall diese 1700 Meter Anstieg, wo du kurz überlegt hast, abzubrechen. Ist das auch der absolute Tiefpunkt gewesen oder gibt es da noch einen anderen?
Ja, der absolute Tiefpunkt, finde ich, war das nicht. Ich finde, der absolute Tiefpunkt war eigentlich, als klar war, dass ich nicht über den Kreuzeckgrat gehen kann. Also bei mir ist das so, ich habe mich ja auch bewusst für Salzburg-Triest entschieden, weil das eben eine der schwierigeren Überquerungen ist, eben wegen der Länge und auch wegen den Höhenmetern. Und ich bin halt auch jemand, der da auch wirklich die Herausforderung auch sucht. Und ich habe auf der Überquerung gelernt, dass es für mich unglaublich schwierig war, damit umzugehen, wenn es mal leichter wurde. Ja, also ich sage jetzt mal, ich musste dann, weil ich eben nicht über den Kreuzeckgrat gehen konnte, musste ich dann ins Tal absteigen und wir mussten dann insgesamt circa 60 Kilometer auf Fahrradwegen und auf normalen Schotterwegen sozusagen durchs Tal laufen. Einfach weil es über den Berg direkt einfach nicht möglich war. Und das war dann für mich wirklich so der, ja, eigentlich der absolute Tiefpunkt, wenn man dann einfach nicht die technisch schwierige Route gehen kann, sondern wenn man es dann wirklich lang und einfach machen muss. Und das war für mich tatsächlich einfach schwierig, das auszuhalten. Ja, weil man dann einfach nicht so die tollen Ausblicke hatte, nicht so die tollen Gipfelerlebnisse hatte. Und das war psychisch, war das unglaublich zermürbend. Es war auch unglaublich heiß. Das kam dann noch mit dazu. Dann habe ich mir natürlich mit den Bergstiefeln auf dem Fahrradweg entsprechend viele Blasen gelaufen. Und da hätte ich wirklich links und rechts einmal abkotzen können. Das war so der absolute Tiefpunkt, ja.
Aber dadurch hast du für Abwechslung gesorgt.
Ja, das, also ich habe mich dann tatsächlich auch dadurch wieder motiviert. Ich bin dann im Tal dann auch einfach mal in so einen eiskalten Fluss dann reingesprungen. Ja, also dass man wirklich dann einfach mal ein Bad im Fluss nimmt und dann auch wirklich dann die Leute anspricht, sich mit den Leuten dort unterhält. Also da wirklich einfach versucht, da trotzdem sich dieser negativen Situation dann nicht zu ergeben, sondern immer zu versuchen, dass man es positiv trotzdem oder irgendwas Positives noch rauszieht.
Ja,
Leben in der
klar.
Lage. Ja.
Verstehe ich. Aber allgemein, ich meine, wenn du so 5 Wochen bergauf, bergab läufst, wird das irgendwann langweilig und eintönig?
Nein. Also.
Dachte ich mir, aber ich wollte es mal gefragt haben.
Niemals in den Bergen unterwegs zu sein. Ich glaube, das wird nie, also für mich zumindest wird das nie langweilig, einfach weil die Alpen an sich auch so unterschiedlich sein können. Also
Absolut.
die nördlichen Kalkalpen, also auch die Gegend um Garmisch, finde ich, hat einen völlig anderen Charakter als jetzt die Zentralalpen. Und die Julischen Alpen sind wieder ganz anders, wie die Dolomiten dann zum Beispiel. Also das verändert sich ja auch.
Ja, absolut. Also ich finde die Landschaft, also die landschaftliche Veränderung, die du halt hier in einem sehr, sehr engen Gebiet, also ist ja überhaupt gar keine Strecke, von hier in die Dolomiten bist du halt im Auto, spreche ich jetzt nur, 1,5 Stunden, 2 Stunden unterwegs. Und was für eine Veränderung der Landschaft du da hast. Und wenn du das natürlich zu Fuß machst, ist die Veränderung langsamer, aber trotzdem ist sie halt imposant und eigentlich verändert sich ja alle 2 Tage verändert sich die Landschaft. Manchmal sogar jeden Tag, also von einem Teil zum anderen.
Ja, genau. Also man kann wirklich, also ich sage jetzt mal blöd gesagt, man kommt aus Berchtesgaden, kommt man raus, man steigt nach Marieralm, steigt man ab und einen Tag später geht man dann wirklich in die Hohen Tauern. Das ist ein ganz anderes Gestein. Die Berge an sich haben auch andere Formen, die sind weniger schroff, sind ein bisschen flacher. Also man hat da wirklich schon von einem Tag auf den anderen wechselt man da auch die geologische Zone.
Ja, absolut. Also ich finde das wunderschön. Also es sind alles, wir haben ja ganz kurz am Anfang drüber gesprochen, diese 3 verschiedenen Nationalparks, unterschiedlicher könnten sie ja nicht sein. Und sie sind aber so wunderschön auf ihre eigene Art und Weise. Die Jülichen Alpen finde ich auch total, also total geil. Und wenn du halt irgendwie da in den Dolomiten unterwegs bist, das ist natürlich auch wunderschön. Warst du jetzt auf der Reise aber nicht?
In den Dolomiten?
Ja?
Nein, die
Ja,
Dolomiten,
nee,
die
die hast du ja
kreuzt
nicht.
man nicht. Man
Genau.
könnte eben, wie gesagt, der, mit dem ich da unterwegs war, der ist dann kurz vor Tavisio ist der eben abgebogen Richtung Dolomiten. Also der hat die Dolomiten dann mitgenommen und ich bin dann aber in die andere Richtung, Richtung Julische Alpen, ja.
Ja. Also das ist natürlich auch, die Dolomiten sind auch natürlich wunderschön, auch wenn sie halt immer, immer voller werden, ist es halt eben auch total, ja, gigantisch.
Ich glaube, Hans Kammerlander war das, der das mal gesagt hat, das sind formvollendete Berge, die Dolomiten, ja.
Ja, macht Sinn. Du hast gerade ganz kurz die Blasen angesprochen, die du dir auf diesem Fahrradweg angesprochen hast. Waren Blasen allgemein ein Problem und wie bist du mit ja, Verletzungen umgegangen?
Also Blasen waren immer wieder mal ein Problem, vor allem an den Passagen, wo es wirklich ein bisschen flacher wurde, auch dann auswärts, also so, sag ich mal, wenn man die Alpen dann schon verlassen hat, Richtung Triest dann, wurde das auch nochmal zum Problem, einfach weil die Bergstiefel ja trotzdem relativ starr sind und man sich da einfach, wenn es dann noch heiß ist, einfach unglaublich schnell Blasen läuft. Ja, ist natürlich wichtig, dass man einfach vorbeugt, also halt gut eingelaufene Socken trägt, auch die Stiefel selber vorher noch einläuft, weil ansonsten kann das richtig zum Problem werden. Und ich habe halt dann immer auch so ein kleines Erste-Hilfe-Set dann mitgenommen, wo halt dann einfach so eine kleine Reiseapotheke noch mit dabei war, Blasenpflaster mit dabei waren, dass man das dann einfach wirklich vor Ort dann auch versorgen kann, einfach, dass man auch weitermachen kann. Ja. Aber ich habe auch schon gehört, dass Leute deswegen abbrechen mussten, weil die einfach dann wirklich so schlimme Füße beieinander hatten, dass das wirklich dann einfach nicht mehr ging.
Ja, wenn Blasenpflaster nicht mehr hilft, dann hast du ein Problem.
Dann hast du ein Riesenproblem, ja. Also das
Weil
ist dann richtig Leiden, ja.
so eine Blase heilt ja dann auch nicht so schnell, ne? Die braucht ja extrem lange, bis sie wieder verheilt. Und das ist sehr, sehr unangenehm.
Ja, von Verletzungen bin ich Gott sei Dank verschont geblieben, wobei man, sage ich mal, nach den Julischen Alpen dann schon gemerkt hat, dass es dann auch allmählich an die Substanz ging. Also dass dann einfach, ich habe dann, als ich eigentlich von den Julischen Alpen draußen war, habe ich einfach bemerkt, dass ich unglaublich erschöpft bin und hatte dann auch ein unglaubliches Ruhebedürfnis. Bin dann auch nicht mehr so geschmeidig unterwegs gewesen. Also die Julischen Alpen, die haben es noch mal richtig in sich, einfach weil das unglaublich viel rauf und runter ist. Und das geht natürlich dann auch auf die Knie irgendwann und der Körper merkt natürlich auch dann diese lange Zeit, wo man dann doch schon unterwegs ist. Das macht sich dann doch bemerkbar.
Das ist, glaube ich, sofort. Ist das auch so ein bisschen ich nenne es jetzt mal Stalldrang, dieses, du weißt, du bist jetzt gleich zu Hause oder fertig und du möchtest jetzt unbedingt, aber eigentlich bist du zu fertig dafür. Also von den Julischen Alpen war es ja nicht mehr so weit, ne, bis nach Triest. Also das ist ja
Ja,
nur noch ein
also
paar
ganz klar,
Tage.
das ist ein bisschen so wie beim Marathon. Die letzten 2 Kilometer sind dann meistens, ist man körperlich richtig fertig. Aber man hat dann einfach auch das Ziel vor Augen. Und jetzt bei der Alpenüberquerung ist es dann auch so. Also man kann ja, wenn man dann auch mal am Meer angekommen ist, dann sind es immer noch, ich glaube, 60 Kilometer oder so. Aber sobald man eigentlich das Meer sehen kann, das ist so wie wenn man eigentlich die Ziellinie sieht und man beißt dann wirklich einfach nochmal die Zähne zusammen und dann zieht man das nochmal durch, ja.
Ja,
Also
ich finde auch, ich finde
das
die
geht
letzten
dann.
Meter sind eigentlich immer so die schlimmsten Meter, weil du, wenn du an den Punkt gekommen bist, wo du einfach keine Lust mehr hast, also einfach müde und kaputt und du willst jetzt nicht nur noch hinlegen, aber oh, da vorne, jetzt musst du noch so.
Ja, absolut. Ich habe dann einfach versucht, ich meine, man ist in Italien, ich habe dann wirklich versucht, einfach meine Laune mit Essen wieder ein bisschen aufzuheitern, weil Italien hat da ja unglaublich viel zu bieten. Also ja.
Pizza und Pasta helfen.
Ja, genau. Es hilft immer.
Ja.
Oder auch mal die ein oder andere Flasche Wein.
Ja, klar. Ja, kann sich ja auch gut gehen lassen, ne?
Extrem.
Und also, du bist ja dann nach Triest. Also, ich meine, was ist das für ein geiles Gefühl, wenn man dann halt irgendwie am Meer ist, nachdem man halt 5 Wochen durch die Berge gewandert ist, durch 3 Länder? Was ist das für ein geiles Gefühl, dann in die Adria zu springen?
Also, ich muss wirklich sagen, ich bin an der Adria angekommen. Ich stand erstmal nur da und habe das nur angeschaut, weil ich irgendwie das ist in dem Moment ist das so surreal irgendwie, dass du jetzt auf einmal in so einer völlig anderen Umgebung bist. Und ja, bin dann natürlich reingesprungen und das Erste, was einem einfach auffällt, ist diese unglaubliche Leichtigkeit, wenn man dann auf einmal im Wasser ist und sich da im Meer dann treiben lassen kann. Die ganzen Gelenke werden auf einmal entlastet. Also das ist ein unglaublich befreiendes Gefühl. Aber gleichzeitig kann man das erstmal irgendwie gar nicht so richtig fassen in dem Moment.
Das glaube ich. Also du hast ja jetzt gerade gesagt, dass das die Gelenke so entlastet hast. Da haben wir nämlich gar nicht drüber gesprochen. Wie viel Kilo hast du denn 5 Wochen mit dir geschleppt?
Ich habe es mal gewogen gehabt. Also ich hatte jetzt circa, ohne Wasser hatte ich circa 8 Kilo dabei.
Okay, also doch relativ leicht, aber
Relativ leicht, ja.
dennoch ist 8 Kilo ordentlich.
Das, ja, also man merkt das, wenn man es beim ersten Mal aufsetzt. Gestartet bin ich eben wirklich mit diesen 8 Kilo, aber man hat ja trotzdem dann noch sein Wasser mit dabei. Das sind ja dann auch noch mal, je
Klar.
nachdem wie lang die Tour ist, zwischen 1,5 und 3 Litern. Und
Ja.
im Triglav, also ich habe mir dann auch meine Klettersteigausrüstung und meinen Helm habe ich mir dann auch nach Tavisio schicken lassen mit der Post. Und genau, und dann hatte ich natürlich, als ich dann in den Julischen Alpen unterwegs war, hatte ich dann noch Klettersteigset, ein Hüftgurt mit dabei, weil ich dann auch dort ein paar Klettersteige noch gemacht habe. Einfach um, wie gesagt, auch mal ein bisschen für Abwechslung zu sorgen. Und das war natürlich dann nochmal zusätzliches Gewicht. Also das merkt man dann auch, wenn man dann einfach diese Kletterausrüstung noch mit dabei hat. Das geht dann nochmal zusätzlich auf die Gelenke, wobei man an der Stelle dann auch schon relativ gut angepasst ist an die
Ah,
Belastung.
hast du denn wenigstens einen guten Rucksack gehabt?
Jein. Ich hatte von Millet den Pyterieux 45, glaube ich, ist der. Das ist eigentlich eher so ein Hochtourenrucksack. Der war auch gut. Mir ist nur leider dann die Hüftflosse in der dritten Woche aufgerissen. Also es war dann leider nicht so cool. Aber vom Gewicht her an sich muss ich sagen, war ich voll zufrieden. Das ist halt eben, ich weiß nicht warum, aber der ist dann leider eben kaputt gegangen. Aber da musste dann auch irgendwie damit umgehen, dass halt dann die Ausrüstung nicht das hält, was es verspricht.
Ja, und dann auch so ein wichtiges Teil, ne?
Ja, also Rucksack ist eigentlich also Stiefel und Rucksack, das sind eigentlich so die beiden wichtigsten
Ja.
Ausrüstungsgegenstände, würde
Was
ich
hast du für
sagen.
Schuhe gehabt?
Ich hatte jetzt von Lowa ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hießen, aber auf jeden Fall Lowa-Stiefel hatte ich.
Okay, und die war natürlich auch gut eingelaufen, oder
Die
bist
habe
du?
ich, genau, die habe ich dann in den Wochen davor habe ich die noch eingelaufen.
Ja. Das ist nämlich auch, also Schuhe sind einfach, also Schuhe und Rucksack, das sind so die zwei wichtigsten Dinge, also ich meine auch mehr oder weniger die einzigen Dinge, die du dabei hast, ne? Oder die dich tragen, die dich und dein Equipment halt eben tragen
Genau,
und
ja.
entsprechend total wichtig. Sehr cool, sehr cool.
Also man kann bei was Ausrüstung angeht, also man kann eigentlich an so gut wie allem kann man sparen. Es muss jetzt nicht hier das tollste und das beste Funktionsshirt sein, aber beim Rucksack und bei den Stiefeln, auch bei den Socken, würde ich da wirklich keine Abstriche machen. Bei allen anderen
Bin ich
Gegenständen,
ganz
ja.
deiner Meinung, aber ich glaube, also ich finde, ja, also absolut, aber du kannst halt eben auch in Komfort sehr viel investieren. Also man kann es natürlich übertreiben, aber es gibt mittlerweile so viel geile Technik, die so eine Wanderung dann deutlich komfortabler machen können, ne?
Ja, absolut.
Also das ist schon echt, also wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, desto leichter, desto teurer. Es ist schon irre, was für leichte Regenjacken es mittlerweile gibt und
Auch Rucksäcke, also gibt es auch Leute, die sind dann mit Rucksäcken unterwegs. Das ist dann wirklich so ein Hauch von nichts.
ja
Also man kann da wirklich extrem viel einsparen und natürlich
und die
je mehr
trotzdem halt
Gewicht man
noch wahnsinnig
spart.
bequem sind. Also
Ja,
das ist
absolut.
total geil. Deswegen kann man da mittlerweile auch keine so richtige Empfehlung mehr geben. Oh, mach das, mach das, mach das, weil es gibt so viel und so viel Gutes, dass jeder so für sich so entscheiden muss und einfach mal testen muss, was er haben möchte. Und natürlich kommt es halt auch immer aufs Budget drauf an, ne? Ich meine, so eine Reise, haben wir vorhin kurz angesprochen, ist nicht günstig.
Ja,
Und
absolut.
wenn du dann nochmal diese ganze Ausrüstung mit einkalkulierst, dann hattest du denn 2,5 schon die Ausrüstung mit einkalkuliert gehabt?
Nein, noch
Nee,
nicht.
ne? Eben. Also bist du halt bei
Wobei ich
3.
dazu sagen muss, also die Ausrüstung, die hatte ich sowieso, also ich musste mir
Ja,
jetzt für die
klar, natürlich.
Alpenüberquerung nicht extra was anschaffen. Aber ja, mit Ausrüstung nochmal, also da kannst du ungefähr nochmal einen Tausender drauf rechnen.
Also aber der ein oder andere hat halt eben nicht und will sowas machen. Und wenn es halt eben nur Oberstdorf Meran ist, dann brauchst du es ja trotzdem gute Sachen. Und ich habe ja scherzhaft halber gesagt, also ein Strandurlaub ist günstiger und das ist halt auch wirklich so.
Ist auch wirklich so. Also
Also.
Ausrüstung, man kann da wirklich so viel Geld investieren. Ja, da sind die Grenzen nach oben nahezu offen.
Ja, aber ein Strandurlaub gibt dir halt eben nicht dieses Gefühl, was du halt hast, wenn du erstens oben auf dem Berg stehst als Einziger beim Sonnenaufgang oder aber wenn du dann in Triest in die Adria springst und es geschafft hast nach 5 Wochen. Das gibt dir ein Strandurlaub nicht.
Absolut nicht. Also das ist, ich sag mal, eine Alpenüberquerung ist ja auch ein unglaubliches Sehnsuchtsziel für viele. Einfach weil, wenn man so wie ich aus dem Flachland kommt, also ich sage jetzt einfach mal Flachland, ich komme zwar jetzt nicht unbedingt aus dem Flachland, aber ich komme jetzt
Aus dem
nicht
bayerischen Flachland.
aus dem bayerischen Flachland, ja, sagen wir es so. Und wenn man da vor den Alpen steht, das wirkt erstmal auf jemanden, der das nicht kennt, wirkt das so unüberwindbar alles, dass man wirklich, und ich bin halt also jemand, wenn ich so Hindernisse sehe, dann frage ich mich immer, okay, wie komme ich drüber? Kann ich es überwinden? Schaffe ich das? Und ich denke, deswegen ist das auch so ein Sehnsuchtsziel für viele, einfach weil die erstens das Naturerlebnis haben wollen. Aber auch auf der anderen Seite, die immer dieses Ziel vor Augen haben, ja. Das ist eine schwierige Aufgabe, die Alpen zu überqueren, aber eine machbare.
Ja,
Und ja.
sehr cool. Lukas, vielen Dank, dass du dir heute Morgen im wiederholten Male die Zeit genommen hast, um diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Die ersten Male hat ja leider nicht geklappt, aber ich bin sehr happy, dass es diesmal geklappt hat und wir haben eine tolle Folge, eine tolle Geschichte aufgenommen. Ich danke dir vielmals, dass du dieses Erlebnis mit mir und uns geteilt hast.
Ja, ich habe zu danken.
Ich wünsche dir ein tolles Wochenende und ganz viel Erfolg bei den nächsten Wanderungen und Abenteuern.
Dankeschön, wünsche ich dir auch.
Tschüss. Bis bald, tschüss.
Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit Lukas. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank, dass ihr fleißig zugehört habt. Das war's für heute, das war's für diese Woche, das war's vermutlich auch für diesen Monat. Das war die 173. Off the Path Podcast Folge und das bedeutet, dass ihr alle Infos, alle Links, den Link zum Lukas, seinem Instagram-Account und ganz viele Bilder zu seiner Reise unter www.offthepath.com/Folge173 findet. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. Passt auf euch auf und bis ganz bald hier im Podcast.